Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Annika Schneider. Hallo. Eine Doku-Soap über einen Ex-Schlagersänger. Normalerweise nicht unser Kerngeschäft hier bei Medias Res. Aber wenn es um Michael Wendler geht, der seit Jahren Verschwörungsmythen verbreitet, dann schauen wir doch mal genauer hin. Außerdem geht es heute um Essen, das gekocht, gefilmt und auch geworfen wird, auf der Videoplattform TikTok nämlich. Wir beginnen aber mit einem unserer Dauerbrenner-Themen, nämlich mit dem langen Arm der russischen Propaganda. Wir schauen nach Serbien. Das Land gilt ja schon eine ganze Weile offiziell als EU-Beitrittskandidat, seit 2012 nämlich. Aber wenn man dort in die Medien schaut, die zu großen Teilen regierungsnah sind, dann ist Propaganda gegen die EU allgegenwärtig. Zum Beispiel mit der Behauptung, in der EU gäbe es keine Meinungsfreiheit. Oder die NATO sei für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. Typisch prorussische Propaganda also in großen serbischen Medien. Das Geld für diese Desinformation, das kommt auch aus Deutschland, nämlich von deutschen Unternehmen, die mit ihren Anzeigenkampagnen serbische Medienhäuser mitfinanzieren. Das hat eine serbische Nichtregierungsorganisation herausgefunden. Und ich konnte darüber heute Mittag sprechen mit Pascal Siegelko, leitender Redakteur des Faktenfinders von der Tagesschau. Und er hat mir erst einmal erklärt, um welche serbischen Medienhäuser es geht.
Ja, also die Nichtregierungsorganisation SRTA in Serbien, die haben sich halt die überregionalen Fernsehsender und Tageszeitungen in Serbien angeschaut. Dazu gehören einige. Unter anderem der größte Fernsehsender oder mit der meistgesehene kommerzielle Fernsehsender ist TV Pink. Aber es gibt auch zum Beispiel TV Happy, der ebenfalls eine sehr große Reichweite hat. Und in diesen Sendern wird halt wirklich massiv Desinformation verbreitet. Also gerade mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, da wird dann zum Beispiel eindeutig dem Westen die Schuld an der Eskalation gegeben. Also vor allem der NATO und natürlich auch den USA, dass die Schuld an diesem Krieg hätten. Und gerade in den Morningshows dieser beiden TV-Sender, da werden sehr extrem Ansichten eine Plattform geboten. Also ob es jetzt darum geht, zum Beispiel die Kriegsverbrechen in Butscha, die mutmaßlich von russischen Soldaten begangen wurden, als Manipulation darzustellen oder halt auch, dass in der EU angeblich gar keine Meinungsfreiheit vorherrschen würde. Das sind halt alles so Sachen, die dort einfach unwidersprochen gesagt werden können. Und interessant dabei ist halt auch, dass zum Beispiel TV Pink, also der meistgesehene kommerzielle Fernsehsender, eigentlich auch so der Hofsender des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić ist. Also laut SRTA wird er fast eigentlich täglich in Livestreams übertragen und 3/4 der Nachrichtenzeit waren für ihn reserviert im vergangenen Jahr. Und man muss halt generell sagen, dass das Fernsehen in Serbien noch eine deutlich größere Rolle spielt als Informationsquelle als hier in Deutschland, also gerade in den ländlichen Regionen. Das ist halt auch nochmal wichtig. Und man muss aber auch sagen, auch in den Zeitungen gibt es halt extreme Desinformation. Also in den größeren Boulevardzeitungen zum Beispiel war im vergangenen Jahr im Februar die Rede davon, dass die Ukraine Russland angegriffen hätte. Also genau umgekehrt, als es eigentlich war. Und das sind halt alles so Sachen, die dabei eine Rolle spielen und die sich halt jetzt die Nachrichtenorganisation SRTA auch gezielt angeguckt haben.
Und welche Rolle spielen nun deutsche Unternehmen bei der Finanzierung ausgerechnet solcher Narrative?
Ja, also das ist halt ein bisschen das Paradoxe, dass ausgerechnet die Medien, die solche Narrative verbreiten, dann halt finanziert werden, auch von westlichen Unternehmen oder sogar vor allem von westlichen Unternehmen. Also nach Angaben von SRTA stammen knapp 2/3 der Einnahmen von westlichen Unternehmen bei Anzeigenerlösen und 10% davon halt von deutschen Unternehmen. Also das sind vor allem Lidl, also mit großem Abstand Lidl, die dort sehr viel Anzeigen und Werbung geschaltet haben, auch bei diesen extremen TV-Sendern und Zeitungen, aber auch zum Beispiel Unternehmen wie Beiersdorf oder die Metro, also viele auch, die natürlich ein Interesse daran haben, ein möglichst breites Publikum zu erreichen.
Sie haben diese Unternehmen ja konfrontiert mit Ihrer Recherche. Was sagen die dazu?
Ja, die Unternehmen verweisen eigentlich vor allem auf die starke Reichweite der Sender. Die sagen halt, wir wollen natürlich mit unserer Werbung möglichst viele Menschen erreichen, damit unsere Produkte bekannter werden. Und das erreichen wir natürlich, indem wir die Sender nehmen oder die Zeitung nehmen, die möglichst viele Menschen auch lesen. Das ist natürlich so gesehen auch erstmal logisch. Gerade weil ja auch Fernsehen so ein großer Markt ist in Serbien, wollen sie natürlich dort auch über die Fernsehsender viele Menschen erreichen. Auf die problematischen Inhalte sind sie nicht so konkret eingegangen, die meisten. Also da wurde eher so ein bisschen allgemein geantwortet, dass solche Anzeigen halt nicht bedeuten würden, dass sie die Ansichten des Mediums zum Beispiel vertreten, die politischen Ansichten. Und da wurde so ein bisschen versucht, ja, die Verantwortung von sich zu schieben, würde ich sagen, und sich davon zu distanzieren und eigentlich rein auf diese wirtschaftlichen Interessen zu gehen.
Lässt sich das Ihrer Ansicht nach denn trennen? Werbung auf der einen Seite, Politik als getrenntes System auf der anderen Seite?
Ja, also meiner Meinung nach kann man das nicht ganz klar trennen, irgendwie Markt und Politik. Und ich finde, dass Unternehmen dort auf jeden Fall auch eine gewisse Verantwortung übernehmen sollten, dass sie schauen sollten, wo schalte ich überhaupt Werbung, wen finanziere ich damit möglicherweise. Und ich hatte darüber ja auch mit Aktivisten und Politikern gesprochen und die hatten auch gesagt, dass sich die Unternehmen das vielleicht etwas leicht machen. Jetzt zum Beispiel der FDP-Bundestagsabgeordnete Thomas Hacker hatte gesagt, dass die Unternehmen natürlich schon darauf achten sollten, nur dort Werbung zu schalten, wo auch die europäischen Werte in gewisser Form hochgehalten werden. Und die Aktivisten gehen natürlich zum Teil dann noch weiter und sagen, es kann einfach nicht sein, dass deutsche Unternehmen so eine Propaganda mitfinanzieren, die sich im Endeffekt ja auch gegen die EU richtet zum Teil.
Gibt es da Möglichkeiten, auch einzugreifen und das zu steuern?
Also zum einen ist es natürlich die Selbstverantwortung der Unternehmen, die vielleicht durch so eine öffentliche Berichterstattung darüber sich nochmal überlegen, ob sie da zukünftig auch weiterhin Werbung schalten wollen, zumindest bei den ganz extremen Medien. Und zum anderen gibt es zumindest die Forderung, gerade von Organisationen und Aktivisten aus Serbien, die sagen, die EU schaut eigentlich schon viel zu lange weg, was hier in Serbien passiert, gerade mit Blick auf die Medienlandschaft. Also die wurde dort halt eigentlich schon seit Jahren von Aleksandar Vučić, der jetzt der Präsident ist, auf Linie gebracht. Und ja, das ist etwas, was eigentlich mit den europäischen Werten oder mit das, was die EU verbreitet, nicht zusammenpasst, dass die Pressefreiheit so krass eingeschränkt wird. Und da fordern halt Aktivisten, dass europäische Politiker da eigentlich nochmal deutlicher mit dem Finger drauf zeigen und auch im Ton ein bisschen schärfer werden und sich das nicht so gefallen lassen.
Warum deutsches Geld in prorussische Propaganda in Serbien fließt, das hat Pascal Segelko uns erklärt. Er ist leitender Redakteur beim Tagesschau Faktenfinder. Ex-US-Präsident Donald Trump, der hat sich uns allen ins Gedächtnis eingebrannt. Zum Beispiel dadurch, wie er mit Journalistinnen und Journalisten umsprang. Und sein Parteikollege Ron DeSantis, der könnte nun der nächste Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden. Und auch er ist nicht gut auf freie Berichterstattung zu sprechen. Seine Medienstrategie besteht unter anderem darin, dass er es einfacher machen will, Medienhäuser zu verklagen. Heike Wipperfürth erklärt, was dahinter steckt.
Für Ron DeSantis ist die Sache klar.
These companies are probably the leading purveyors of disinformation in our entire society right now.
Medienunternehmen seien wahrscheinlich die größten Verbreiter von Desinformationen in der Gesellschaft, sagte der extrem konservative Gouverneur von Florida und mögliche Präsidentschaftskandidat der Republikaner kürzlich und meinte damit auch etablierte Medien wie NBC und MSNBC. Mit den beiden Fernsehsendern spricht er sowieso nicht mehr, seit sein Pressesprecher die Frage einer Star-Moderatorin über DeSantis mangelnde Kenntnis afroamerikanischer Geschichte als dreiste Lüge bezeichnete und eine Entschuldigung forderte. DeSantis ist ein ehemaliger Militäranwalt und Absolvent der juristischen Fakultät von Harvard. Jetzt hat einer seiner politisch Verbündeten einen Gesetzentwurf gegen Verleumdung öffentlicher Personen in Florida eingereicht. Die Strategie dabei? Der geplante Entwurf soll ein Grundsatzurteil des obersten Gerichtshofs über die New York Times gegen Sullivan verwässern oder sogar ersetzen. Denn, dass das Grundsatzurteil das Recht auf freie Meinungsäußerung schützt und damit auch über den Schutz von Persönlichkeitsrechten stellt, passt Ron DeSantis ganz und gar nicht.
It would contribute to an increase in the ethics.
Es würde zum ethischen Handeln der Medien beitragen, wenn sie wüssten, dass sie zur Verantwortung gezogen werden können, wenn sie lügen oder Namen beschmutzen. Käme es zu einer Gesetzesänderung, bräuchten Kläger in Florida nicht mehr den Nachweis zu bringen, dass Äußerungen gegen sie mit tatsächlicher Bösartigkeit gemacht wurden oder mit rücksichtsloser Missachtung der Frage, ob die vermeintlichen Anschuldigungen falsch seien oder nicht, wie das Grundsatzurteil seit fast 60 Jahren fordert. Vorgesehen ist auch, dass anonyme Zitate als vermeintliche Falschaussagen gelten. Außerdem solle das Verleumdungsgesetz für jeden einzelnen Eintrag im Internet oder der Äußerung vor einem Publikum gelten, mit verheerenden Folgen, sagte Bobby Block, Leiter der First Amendment Stiftung in Florida.
This is not a press issue. This is a free speech issue.
Sollte dieses Gesetz in Kraft treten, müssten nicht nur Vertreter der Presse, sondern auch verärgerte Bürger und Bürgerinnen, die ihre Meinung auf legitime Art auf Facebook veröffentlichten, mit unglaublich teuren Gerichtsklagen und hohen Bußgeldern rechnen. Der Entwurf hätte unbeabsichtigte Folgen für Ron DeSantis Lieblingssender Fox News, der sich gegen eine Verleumdungsklage des Wahlmaschinenherstellers Dominion Voting Systems verteidigen muss, sagte Kate Ruane, Rechtsanwältin beim Schriftstellerverband PEN America.
What Dominion has had to do, is having to do, is prove actual malice.
Nach dem Grundsatzurteil des obersten Gerichtshofes muss Dominion beweisen, dass Fox News tatsächlich mit bösartiger Absicht gehandelt, Falschaussagen gemacht und Dominions Ruf beschädigt hat. Gäbe es Sullivan gegen New York Times nicht, müsste Dominion nur grobe Fahrlässigkeit nachweisen.
Which would have made it much easier to hold Fox News liable.
Sollte DeSantis Gesetzentwurf verabschiedet werden, werde er von Verfechtern der Meinungs- und Pressefreiheit gerichtlich bekämpft. Darauf setzt DeSantis, sagte Barbara Peterson, Leiterin des Florida-Zentrums für Rechenschaftspflicht der Regierung.
He's doing this, knowing that the bill will be challenged.
Wenn das dann verabschiedete Gesetz vor Gericht angefochten wird, kommt es zu einer Berufung nach der anderen, bis alles vor dem obersten Gerichtshof landet. DeSantis hofft, dass der Gerichtshof in diesem Zusammenhang New York Times gegen Sullivan überprüft und dann kippt.
Heike Wipper führt, berichtete. TikTok, das ist diese Kurzvideoplattform, auf der es so ziemlich alles gibt, sogar Kochrezepte.
Diese Soße schaffst du safe in 5 Minuten. Als allerersten Schritt müssen wir Tomatenmark in Öl anbraten und jetzt kommen vorgekochte Nudeln dazu. Das rühren wir um, würzen das mit ein paar italienischen Gewürzen, dann kommt noch Sahne dazu und Käse. Guckt auf die Uhr, eigentlich hat es nur 3 Minuten gedauert, aber der Käse muss noch schmelzen. Ich hab's probiert, es war zu wild.
Real Food Bro heißt dieser Mann, der aus Sahne und Tomatenmark Soße zaubert. 500.000 TikTok-Nutzer haben seine Videorezepte abonniert. Essen in sozialen Medien, das ist ein Thema, das inzwischen auch Fachleute beschäftigt. In Bonn lädt ab heute die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zu einem Kongress ein. Und Roman Obermeier von der Justus-Liebig-Universität in Gießen, der wird seine Masterarbeit in den Ernährungswissenschaften vorstellen, für die er sich 54 Essensvideos auf TikTok ganz genau angeschaut hat. In diesen Videos werde Essen wertgeschätzt, schreibt er, aber Essen werde auch zum Spielgegenstand. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie das genau aussieht.
Typisch für TikTok sind Videos unter 1 Minute Spieldauer in vertikaler Vollbildschirm. Perspektive mit einer Ich-Perspektive und häufig sind auch kalorienreiche und zuckerreiche und fettreiche Lebensmittel darin zu sehen. Es kommt noch dazu, dass sehr viele Schnitte in kurzer Zeit zu sehen sind und insgesamt lebt das Medium davon, dass es extravagante Lebensmittel zeigt.
Das heißt, es wird wahrscheinlich gekocht, aber wenn Sie sagen Essen auch als Spielgegenstand, das ist ein Schlagwort, das in Ihre Arbeit fällt. Was kann man sich darunter vorstellen?
Also Spielgegenstand ist so vorzustellen, dass tatsächlich Essen geschmissen wird und ja spielerisch verwendet wird und nicht immer positiv. Aber was ich erwähnen will, ist, dass das Thema Spielgegenstand nicht als Gegensatz zum Wertgegenstand gesehen werden darf, weil nämlich die Influencerinnen in kreativer Weise Essen darstellen, die es auch signalisiert, dass Lebensmittel was Wertvolles sind. Ganz speziell interessant ist dabei das Sprichwort, mit Essen spielt man nicht, und das trifft absolut nicht auf TikTok zu. Ganz im Gegenteil, auf TikTok wird mit Essen gespielt, aber damit auch Wertschätzung ausgedrückt.
Wenn man sich jetzt anschaut, welche Essens-Hashtags auf TikTok eine besondere Rolle spielen, dann finden sich auf den vorderen Plätzen eher so Kuchen, Schokolade, Pizza. Wie ausgewogen und gesund sind denn die Speisen, die man auf TikTok zu sehen bekommt?
Tatsächlich, kurz zusammengefasst, die Speisen sind sehr einseitig. Die Speisen werden dominiert von kalorienreichen und fettreichen und zuckerreichen Varianten. Hauptausschlaggebend dafür ist meines Erachtens das kurze Videoformat. Dieses verhindert nämlich, dass ein vollständiges Gericht dargestellt wird.
Das heißt, vollständiges Gericht, da meinen Sie wahrscheinlich ein Hauptgericht mit Beilagen zum Beispiel. Wie sieht es denn mit Obst und Gemüse zum Beispiel aus?
Obst und Gemüse glänzt durch Abwesenheit, muss man leider so sagen. Tatsächlich widerspricht es auch leicht dieser veganen Bewegung, die man feststellen kann in der Gesellschaft heutzutage. Aber auf TikTok dominieren immer noch sehr tierische Lebensmittel, ja. Und Obst und Gemüse höchstens in hochverarbeiteter Form. Also wirklich frittiert und ja, karamellisiert und alles drum und dran.
Und kann man sagen, ob das dann auch Einfluss hat? Denn jetzt liegt natürlich der Schluss nahe, ich sehe viel ungesundes Essen, ich bekomme Lust auf ungesundes Essen und dann esse ich auch ungesundes Essen.
Also diese Vermutung liegt nahe. Allerdings kann ich das nicht mit meiner Studie beantworten. Ich habe mir nämlich nur die Videos angesehen. Wenn ich aber ja, unwissenschaftlich sprechen darf, dann würde ich das bestätigen müssen, weil es tatsächlich auch ganz viel um Überversorgung geht. Überversorgung mit Essen in großer Menge und ja, mit extravaganter Zubereitung. Ich kann mir vorstellen, dass damit Ernährungsverhalten beeinflusst wird und die Vorstellung von Ernährung unrealistisch verzerrt wird.
Was ja noch auffällt, ist, dass man in den allermeisten Fällen Menschen sieht, die alleine essen, die sich beim Essen filmen, aber so der Blick in eine Tafel, wo eine Familie zusammensitzt und gemeinsam isst, der ist ja eher die Ausnahme, wenn ich auf ihre Ergebnisse schaue.
Ja.
Führt das auch zu so einer Vereinzelung des Essverhaltens?
Das Essen, was ursprünglich eine gemeinschaftliche Sache ist, wird auf TikTok sehr einsam dargestellt. Und deshalb glaube ich, dass in den Videos der Trend zu den Single-Haushalten wiedergespiegelt wird. Und tatsächlich ist meine Vermutung, dass dort diese Vereinzelung des Essens befördert wird.
Das hat mir Roman Obermeier von der Uni Gießen gesagt, der Essensvideos auf TikTok analysiert hat. Michael Wendler, das war mal ein Schlagersänger, der Schlagzeilen machte, weil er sehr öffentlich eine Beziehung mit der deutlich jüngeren Laura Müller begann. Das wäre natürlich noch kein Thema für uns. Seit ein paar Jahren ist Michael Wendler aber noch für etwas anderes bekannt geworden, nämlich dafür, die Corona-Pandemie zu leugnen und Verschwörungsmythen zu verbreiten. Entsprechend groß war der Aufschrei, als RTL 2 gestern ankündigte, Michael Wendler und Laura Müller zu Protagonisten einer eigenen Doku-Soap zu machen. An dieser großen Rückkehr ins deutsche Fernsehen gab es sehr lautstarke Kritik und jetzt kommt sie wohl doch nicht zustande. Mein Kollege Michael Borgers kennt die ganze Geschichte.
Seit Michael Wendler aus unserem Leben verschwunden sei, habe nur die Frage gegolten, welcher TV-Sender ohne Moral, Verstand oder Skrupel ihn wohl irgendwann als erster zurückholen werde. So kommentierte TV-Kritiker Oliver Kalkofe auf Twitter. Um dann ironisch RTL 2 zu beglückwünschen. Der Münchner Privatsender hatte zuvor eine neue Doku-Soap über den früheren Schlagerstar und seine Frau Laura Müller angekündigt. Und damit eine Welle der Empörung ausgelöst angesichts Wendlers Vergangenheit.
Seine Positionierung durch ja, rassistische, durch queerphobe und untragbare Äußerungen hat es sehr verwunderlich gemacht, dass ein Sender wie RTL 2 sagt, Das ist unser Mann, mit dem machen wir eine Primetime-Sendung.
Fasst Thomas Lückerath vom Medienfachdienst DWDL die Kritik zusammen. Wendler hatte in der Corona-Pandemie schon früh begonnen, unterschiedliche Verschwörungsmythen zu erzählen. RTL verbannte ihn deshalb aus der Jury der Sendung Deutschland sucht den Superstar. Danach näherte sich der mittlerweile 50-Jährige anderen, überwiegend rechtsextremen Medien an. Teilte etwa auf seinem Telegram-Kanal Inhalte der QAnon-Ideologie aus den USA, die aus Lügen über angeblich gefolterte Kinder oder Wahlbetrug besteht. Außerdem verbreitete Wendler auch Erzählungen, in denen der politische Umgang mit der Pandemie mit der Nazi-Herrschaft verglichen wurde. Noch vor einem halben Jahr distanzierte er sich in einem Interview davon inhaltlich nicht, sondern beklagte stattdessen:
Es ist tatsächlich, wie man kann sagen, eine finanzielle Hinrichtung gewesen.
Michael Wendler, der eigentlich Michael Norberg heißt, ist seit gut 25 Jahren als Musiker und unter Künstlernamen aktiv. Einen ersten größeren Erfolg hatte er mit dem Lied »Sie liebt den DJ«. In der Folge trat der gelernte Speditionskaufmann in verschiedenen Reality-Formaten im Fernsehen auf, wie etwa dem Dschungelcamp oder Promi Big Brother. Außerdem gab es bereits 2010 eine Serie über sein Privatleben namens Der Wendler-Clan.
Er kam aus dem Nichts und wurde zum König des Schlagers, der Wendler. Er liebt die große Pose.
Ich komme wirklich von ganz unten.
Auf der Bühne wie auch zu Hause.
Nun sollte sich das also wiederholen, mit einer anderen Familie. Wendler heiratete 2020 neu. Und statt auf Sat.1 sollte sein Familienleben mit Gattin Laura Müller auf RTL 2 gezeigt werden. So war es geplant, doch dann kam die Rolle rückwärts des Senders. Man habe die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen und nehme die Stimmen seines Publikums ernst, erklärte der Sender am Mittwochmorgen. Man bitte um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben, heißt es weiter. Man werde das Projekt nicht weiter verfolgen. Zuvor hatte bereits die RTL Group mit 35,9% größter Anteilseigner an RTL 2 angekündigt, die Wendler-Doku nicht auf seiner Plattform RTL Plus anbieten zu werden.
Das war die erste öffentliche Abfuhr eines Gesellschafters.
Ordnet Thomas Lückerath diese Reaktion ein. Und Reaktionen der anderen Gesellschafter, darunter der Bauer Verlag und das US-Unternehmen Disney, hätten noch folgen können, vermutet der DWDL-Experte.
Fraglich, inwiefern die damit einverstanden sind. Auf der anderen Seite ist man auch immer wieder erstaunt, wie stumm manche Unternehmen sind, weil sie dann doch gerne Gewinne abgreifen.
Hinter den Plänen von RTL 2 würde vor allem, so schätzt Lückerath, ein umkämpfter Werbemarkt stecken. Und hier ein verzweifelter Sender.
Das ist der Versuch, Talk of Town zu sein. In Gesprächen, die ich geführt habe mit sowohl auf Sender- als auch Produzentenseite beteiligten Personen, kam gestern immer wieder die Begeisterung darüber durch, dass man endlich Talk of Town ist. Also man wollte, man will diesen öffentlichen großen Aufschlag.
Am Ende war die öffentliche Kritik dann aber wohl doch zu groß. Oder wie Oliver Kalkofe kommentiert: Selbst in seiner Rückgratlosigkeit habe RTL 2 kein Rückgrat.
Michael Borgers über Michael Wendler und seine geplatzte Rückkehr ins deutsche Privatfernsehen. Talk of Town heute auch bei uns. Im Büchermarkt geht es gleich rein aufwärts. So heißt ein neues Buch von Franz Hohler, das die Kolleginnen und Kollegen Ihnen vorstellen werden. Mein Name ist Annika Schneider. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.